Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, sie eine sehr starke Bindung hatte, die sie vor wenigen Jahren erst in hohem Alter verloren hat. Und die Werke sind Werke der Erinnerung, der Aufarbeitung, der Auseinandersetzung mit Geschichte, mit dem Judentum, mit Flucht, mit Vertreibung. Die Mutter, die Tochter Hélène Cixous und die Großmutter sind nach dem Krieg nach Osnabrück zurückgekehrt, beziehungsweise haben die Stadt wieder besucht. Und die Bücher beschreiben, also gehen aus von diesen Eindrücken. Hélène Cixous ist nicht in Osnabrück geboren, sie kannte es aus den Erzählungen der Mutter, und das Buch mit dem Titel Osnabrück dreht sich um den ersten Besuch in dieser Stadt. Und das zweite Buch, das noch in der Pipeline ist, es ist schon angekündigt, schreibt den Titel Osnabrück fort. Es trägt den Namen Osnabrück Hauptbahnhof nach Jerusalem, und hier geht es um die Spuren, die Esther von der Osten in Hélène Cixous in Osnabrück gesucht hat, gefunden hat, die Spuren der jüdischen Vergangenheit, der Verwandten, die die Stadt verlassen mussten, der Protagonisten, die dafür verantwortlich waren, dass sie vertrieben wurden. Ja, ich übergebe das Wort an die Übersetzerin. Esther von der Osten hat für unseren Verlag ungefähr 10 Titel übersetzt. Ein Teil sind Bücher von Jacques Derrida, und in der letzten Zeit ist die Auseinandersetzung mit dem Werk von Cixous ist größer geworden. Bitte, Esther.
Ja, danke schön. Zunächst noch zu dem Verhältnis der beiden Bücher zueinander. In Osnabrück, das Hélène Cixous 1999 veröffentlicht hat. Das ist das erste einer ganzen Reihe von Büchern, in denen sie sich mit der Figur ihrer Mutter auseinandersetzt. Und das Besondere an diesem Buch, das eben bereits erschienen ist, im letzten Jahr, ist, dass es tatsächlich einerseits um die Geschichte der Mutter geht, die aus Osnabrück dann fortgegangen ist und in den Anfang der 90er Jahre auf Einladung der Stadt Osnabrück einmal zurückgereist ist. Also die Stadt Osnabrück hat alle noch lebenden Juden, die sie finden konnte, sozusagen, die damals weggehen mussten, vor den Nationalsozialisten eingeladen. Und da ist die Mutter gekommen, hat der Tochter dann von dieser Reise erzählt. Und das war letztlich der Anlass für die Tochter, sich mit dieser Geschichte literarisch auseinanderzusetzen. Es ist zugleich ein wichtiges Buch, weil es sich eben sehr auf einer sehr facettenreichen Ebene mit der Frage befasst, was heißt es denn als Tochter über seine noch lebende Mutter zu schreiben? Ja, und diese Frage begleitet alle Bücher, die dann folgen, die bestimmt 10, 15 Bücher, in denen die Mutter, und die natürlich immer älter wird, bis sie im Jahr 2013 gestorben ist, beschrieben, erschrieben, erfunden wird, sozusagen. Das ist der Anfang davon. Und die schreibende Tochter setzt sich als eine Figur, die im Gegensatz zu der Mutter, die auf der Seite des Erzählens ist. Sie wird auch Homer. Also Homer, wenn man ihn französisch ausspricht, ist es Homer, nicht? Und Mère ist die Mutter. Und die Mutter ist auf Seite des Erzählens, gerade nicht auf Seite der Schrift. Und dieses Erzählen und die Frage, wie erzählt die Mutter ihre Erinnerungen? Was heißt es, zu erinnern und erzählen zu erinnern? Das ist ein sehr wichtiges Thema. In Osnabrück und dann fast 20 Jahre später geschrieben in dem Osnabrück Hauptbahnhof nach Jerusalem, in dem die Tochter von ihrer eigenen Reise nach Osnabrück erzählt, nach dem Tod der Mutter. Und hier geht es dann darum, was ist, sie trauert natürlich um die verstorbene Mutter. Gleichzeitig ist die Mutter durchaus präsent und sie redet mit. Sie hat auch in diesem Buch eine Stimme. Und es gibt immer wieder kleine Szenen, wo sich die Tochter dann mit der Mutter unterhält. Und die Mutter sagt, na nun erzähl mir mal von deiner Reise, wie war es denn? Und es gibt eine ganz neue Auffassung noch einmal, ein neues Nachdenken über das Erinnern. Denn in diesem Buch, von was 2015 erschienen ist und jetzt, wie Johanna Hofleitner sagte, in der Pipeline ist, also in Kürze auch auf Deutsch erscheinen wird, ist natürlich eine ganze Auseinandersetzung, eine literarische Auseinandersetzung mit dem Schreiben, mit dem Erinnern der Shoah, mit dem Gedächtnis, mit der Frage nach der Zeugenschaft bereits. Sowohl in Frankreich als auch in Deutschland hat die stattgefunden. Nochmal ein neuer Moment sozusagen im Schreiben von in der literarischen Auseinandersetzung mit dem Gedächtnis und mit dem Archiv, mit der Zeugenschaft. Und das spiegelt sich in der Weise, wie Cixous von dieser Reise erzählt. Es gibt zum Beispiel eine wichtige Referenz auf das Archiv der Stadt Osnabrück. Es gibt ein Buch, das sozusagen auf das sie immer wieder referiert mit Fotos und Archivmaterial aus Osnabrück selbst. Es sind also nicht nur die privaten Erinnerungen, die ihr die Mutter immer wieder erzählt hat, sondern es sind auch Dokumente, Archivmaterial, die sie einarbeitet und mit denen sie wiederum in der Fiktion arbeitet und sich darüber Gedanken macht, was tue ich hier eigentlich, wenn ich mich erinnere? Denn es ist natürlich nur nicht ich, die sich erinnert, sondern es ist meine Mutter und die ganzen Verwandten und eben die Dokumente und die lebenden Personen in Osnabrück, denen ich hier gerade begegne auf meiner Reise. Das kann man vielleicht als einen der Grundunterschiede dieser beiden Bücher sehen. Und ich, um sie beide vorzustellen, ist das richtig, habe ich gedacht, wenn jetzt Zeit ist, aus beiden einen kleinen Auszug vorzulesen jeweils. Und es ist unmöglich, einen repräsentativen Auszug Auszug vorzulesen. Ich möchte noch hinzusagen, dass Cixous auf eine faszinierende Weise mit der Sprache arbeitet. Sie ist Französisch-Muttersprachlerin und gleichzeitig nicht, weil die Muttersprache der Mutter Deutsch ist. Sie ist in Algerien aufgewachsen, das heißt mit dem, also A, mit dem Jiddischen noch, was die Großmutter mitgebracht hat und im Ohr, aber natürlich auch mit dem Arabischen und mit dem Französisch, was in Algerien gesprochen wurde. All dieses ist in ihrem Französisch präsent und obendrein arbeitet sie mit dem Idiom, mit dem Idiomatischen des Französischen auf eine Weise, dass es sich unablässig verschiebt und ändert und das ist natürlich eine interessante Gegebenheit sozusagen für eine Übersetzung allgemein, aber auch dann für eine Übersetzung ins Deutsche. In dem Hauptbahnhofbuch wird überdies eingearbeitet die Sprache der Nationalsozialisten, der Nazizeit und die Sprache der Dokumente. Darauf kommen wir vielleicht gleich noch zu sprechen. Ich lese jetzt also eine nicht repräsentative Passage aus Osnabrück vor, in der es aber, und das ist das, was es unterscheidet von dem Hauptbahnhofbuch, um das Porträt, was dieses Buch ja auch ist, der Mutter geht. Damit wollen wir beginnen und dann geht es zu den historischen und den Erinnerungsgegebenheiten. Ein kleiner Ausschnitt nur, weil wenig Zeit ist. Eve erlebt Die Mutter heißt Eve. Das möchte ich dazu sagen, denn Eve ist ein Wort, was im Französischen überall eingeschrieben wird, beginnend mit einem der Hauptfiguren, aus denen sich Sixous Schreiben nähert, dem Rêve, dem Traum. Ja, also Eve ist in allen möglichen Worten Eve, Levé, Elle se lève und also Punkt. So, Eve erlebt große Vergnügen, die in ihrer Reichweite liegen. Eve, man darf sich niemals an jemanden binden. Das war mir mit deinem Vater klar geworden. Sie hat einen Körper nach ihrer Vorstellung, exakt, nützlich, gemäßigt, nicht sinnlich. Sie unterhält ihn, wäscht ihn, klopft ihn mit kleinen, schnellen Schlägen unter der Dusche ab, kommandiert ihn, frottiert ihn, trägt ihn aufgerichtet. Nie sah man meine Mutter auf allen Vieren. Die Strenge ihrer Seinsgewissheit, ihr Vermiedenes, ihre Ewigkeit. Mit der Katze geht es überhaupt nicht. Sie rechnet damit, dass die Katze sich zu Eve erhebt und sie begrüßt. Ich neige dich ein ganz klein wenig der Katze zu, dann wird die Katze ihrerseits sich ein wenig dir entgegenheben. Es widerstrebt Eve, einen Satz zur Katze hinzumachen. Nichts Abstoßenderes als eine Katze, die mit einem Katzensatz schon zum Menschen hinübersetzt. Als sie 19 war, sprachen im Zug von Brighton nach London zwei alte Engländerinnen mit ihren Katzen. Sie sagten, Katzen haben eine Seele. Les chats ont une âme. Meine Mutter hat England nie vergessen. Eve ist keusch. Sie ist chaste. Aber die Katze bringt sie doch in Versuchung. Eve widersteht. Doch wie seufzte sie neulich zur Katze, mein Gott, als sie die Treppe herabkam und sich per Chance und Zufall ganz allein im Haus glaubte, stand ich, ohne es darauf angelegt zu haben, versteckt in einer Flurecke hinter der Tür. Welch Raunen und Murmeln entschlüpfte meiner Mutter da. Keuscher Gesang, Chanson aus verleugneten, vergrabenen Zeiten. Und als habe eine fremde Zärtlichkeit sie hinterrücks überrascht, so rundet sich auf einmal meine Vierkantmutter Eve und tuschelt, flüstert der Katze uneingestehbare Schmeicheleien zu. Ich scheue mich zu atmen, weil ich den Zauber nicht verscheuchen will, schmiege mich in den Schatten und höre Eve seufzend der Versuchung der Katze wie einem heimlichen Laster erliegen. Es gab in dem Moment weder Vater noch Mutter noch Gesetz. Sie gurrte. Sie hatte eine Stimme gefunden, um die Katze zu bezaubern. Und die Katze lächelte. Wenn du fortgehst, sagt meine Mutter, bin ich, wie man sagt, eine irrende Seele, sagt meine Mutter keusch. Etwas fehlt und ich bin, wie es heißt, ich spüre, dass es eine Seele gibt, nur in diesem Fall. Die Seele ist diese Sache in mir, die beginnt ein, ich weiß nicht was, zu suchen, sobald du fortgegangen bist und die mich in der Überzeugung lässt, dass dieses Fehlen auf alle Ewigkeit ist. Im Grunde fängt die Seele an, sagt meine Mutter keusch, wenn du weggehst, sagt sie am 24. April 1998. Urteil meiner Mutter. Du hast viele Qualitäten. Du bist für viele Dinge sehr begabt. Du bist sehr liebevoll. Du hast eine Gabe im Umgang mit den Leuten und den Tieren. Aber jetzt gehen wir über von diesem Porträt, von diesem Mini-Auszug aus einem sehr großen Porträt, was in diesem Buch beginnt und zahlreiche Bücher hindurch fortgeführt wird und in dem natürlich das Fortgehen der Mutter, das Wissen, dass sie fortgehen wird und die große Angst der Tochter davor ein zunehmend wichtiges Thema wird. So, ich hatte die Stillhörden bereits erwähnt. Wie viel Zeit ist? Ach, okay. Wir kommen jetzt zum Osnabrück Hauptbahnhof, in dem also die Tochter 2015 nach Osnabrück fährt. Und ich möchte noch sagen, ich muss meine Seitenzahlen finden. Voilà. Und in denen es eben auch darum geht, was weiß die Tochter nicht? Was ist das Verschwiegene? Was ist das an den Erinnerungen, was zwar da ist, aber der Tochter nicht erzählt wurde, weder von der Mutter noch von anderen Verwandten, von denen es jetzt in dem Moment, wo das Buch geschrieben wird, niemand mehr lebt. Und auf solche Geheimnisse stößt die Tochter in dem Moment, wo sie zum ersten Mal selbst in diese Stadt kommt. Ich lese jetzt zwei Passagen. Eines dieser Geheimnisse ist, dass die Geschichte eines Onkels, des Bruders ihrer Großmutter, die nach Oran kam. Und ich lese drei Passagen. Da muss ich gar nicht so viel reden, das ist viel besser. Omi hat mich zum Eisessen ins Café Marignan in Oran mitgenommen. Es war mein erstes Eis. Sie hatte auf ihrem Seidenkleid die dicke Brillantbrosche ihrer Mutter. Ich weiß nicht, was sie von ihrem Bruder weiß. Vielleicht ist er lange nach seinem Tod lebendig geblieben. Vielleicht hat er für Rosi erst Jahre, nachdem er zu Asche geworden war, tot gefangen. Sie hat mir nicht erzählt, meine Brüder und Schwestern sind nicht in denselben Staub gefallen. Die einen sind Staub in Auschwitz gewesen, die anderen in Theresienstadt. Der delikate Geschmack des Eises, Seide auf der Zunge, die nachdenkliche Freude am Luxus der Welt zu lecken, Omis Distinguiertheit, ihre Person veranschaulicht das Wort vornehmen. Man konnte in Oran Eis essen. Gleich nach dem Ereignis namens Landung, das heißt Paradies 1942, spitzte Omi delikat ihre schmalen Lippen. Andreas verschwand hinter oder in dem Wort ermordet. Hätte Rosi es gewusst, dann hätte sie den Eisbecher nicht genossen. Sie hätte jeden Löffel anders genossen. Sie hätte gewusst, dass sie als Schwester von Andreas leckte. Sie hätte für ihn geleckt. Vielleicht wusste Omi und hatte es ihrer Tochter nicht sagen wollen. Eve hatte ihre Sorgen ihrerseits auf der Seite von Vichy in Oran, sagt meine Tochter. Nein, sage ich, sie hat es gewusst und sie hat es gesagt. Anschließend sind wir im Marignan, einen schicken Café, das es mit dem Café de la Paix aufnehmen könnte, und wir lecken jeder Löffel ein Fest. Sie haben sich vielleicht gesagt, das ist zu schrecklich, man muss versuchen zu leben, sagt meine Tochter. Es war köstlich. Nie werde ich die Kugel Eiscreme aus dem Marignan vergessen, sage ich. Es war das Genießen selbst. Das Göttliche schmilzt. Es ist dir für eine Zeit gewährt. Du genießt Verschwindendes. Das Leben ist kurz wie Eiscreme. Omi nimmt die tropfende Pracht in taktgenauen Umschleckungen ein. Ich lecke den Anfang und das Ende. Ich habe nichts auf Omis eingenommenem Gesicht gelesen. Es ging darum, eine Kommunion zu vollziehen. Die Zeit schmilzt auf der Zunge. Die einen in Auschwitz, die anderen in Theresienstadt, die anderen in Oran. Die Cousine war in Gurs mit ihrem Mann. Kommt zu uns nach Oran, schreibt meine Mutter. Schlussendlich sind sie nicht gekommen. Sie ist nach Auschwitz gegangen. Zwischen der richtigen und der falschen Wahl obsiegt manchmal die falsche Wahl. Das verstehe ich gar nicht, sagt meine Mutter. Das verstehe ich überhaupt nicht, sagt meine Großmutter. Onkel André hat sich total geirrt. Ich weiß nicht. Ich habe nicht gewusst, was meine Großmutter von ihrem Bruder gewusst hat. Von Jenny und Hete, ihren Schwestern, hat sie gewusst, wie sie die Karte aus Theresienstadt empfangen hat, weiß ich nicht. Sie sagte, wir wissen nicht, wohin es geht. Die Geschichten, die aus den Lagern geschickt wurden, sind immer wirr durcheinander, denn ihre Gestalten sind im Ungewissen, ob sie glauben sollen, wessen sie sicher sind. Und Abgründe tun sich innerhalb der Familie auf. Die Flure zwischen Brüdern und Schwestern sind von schwindelnden Schluchten durchzogen. Deshalb wusste Omi, dass sie nicht wirklich wusste, was sie wusste. Deshalb und aus etlichen anderen Gründen, die an den Geheimnissen des Hauses Jonas liegen, Söhne und Töchter und Eltern, von denen niemand je in Wahrheit etwas wissen wird. Als meine Großmutter ihre unerhoffte Vertreibung erhalten hat, ist Osnabrück in Oran wie die fleischgewordene Exotik angekommen. Ich fasse zusammen. Meine Großmutter hat ihre Vertreibung am Ende des Jahres 1938 erhalten. Sie hat niemandem von der Kristallnacht erzählt. Das Wort Kristall kam in Oran an, um die böhmischen Gläser zu bezeichnen. Diese Gläser waren zu schön, um wahr zu sein. Wir haben niemals aus diesen Gläsern getrunken. Es war unmöglich. Die Gläser stehen noch immer auf ihrem Regal. Sie sind voller Schweigen. Niemand hat je gewagt, die Neugier dazu getrieben zu haben, das aus Osnabrück gekommene Schweigen anzuschneiden. Omi war am 9. November 1938 in Osnabrück. Omi setzt sich aus folgenden Zügen zusammen. 1. Glänzende Seidenkleider. 2. Das Wort Kristall, das sie benutzte, um die böhmischen Gläser zu bezeichnen, die mit ihr in Oran angekommen waren. Gläser hoch wie Kirchenglocken, voll Licht und Melodie. Man schaute sie an, man begehrte sie. Hoch stiegen sie auf ihrem Bord wie verwandelte Rosenzweige auf. Man wagte nicht. Einmal im Jahr, nein, man bediente sich ihrer nicht, bot man ihnen aus Respekt etwas Wein. Sie waren voll verzaubertem Schweigen. 3. Dazu kommt ihr deutscher Stil, ein von zahlreichen Modalisatoren belebtes Idiom. Modalisatoren, die sich auf die Affekte des Grauens, Entsetzens, Zorns, der Abscheu oder Empörung beziehen, in leidenschaftlichen Sonaten, die mich voller Aufregung dahinrissen. Ich wiederholte diese furiosen Phoneme als lauter Synonyme des Unwetters, das in meiner Großmutter hauste. Ich war stolz darauf. Auch ich wollte solchen Furor genießen, diese furchtbar, ekelhaft, widerlich, dreckig, hässlich, grässlich, entsetzlich, schauderhaft und so weiter. Es gab sie zu Hunderten. Das war Ende November 1938. Omi war am 9. November 1938 in Osnabrück, fragt meine Tochter. Ohne jeden Zweifel, sage ich, auf die eine oder andere Weise, zwischen Osnabrück und Jerusalem. Bevor ich zum Ende komme, ich glaube, es ist Zeit, nicht wahr? Ja, ein letztes möchte ich noch sagen. Es gibt eine Mischung, eine außerordentlich interessante Mischung aus Pathos und Komik in den Büchern von Cixous und gerade in den Büchern, in denen es um das Gedächtnis der Shoah geht. Also ich bin keine Schauspielerin, ich kann das nicht gut lesen, deshalb kommt das zweifellos nicht rüber, wenn ich das lese, aber das macht die Lektüre dieser Bücher atemberaubend. Am Ende zieht die Autorin Resümee. Warum bin ich da eigentlich hingefahren? Nach Osnabrück. Vielleicht, dass ich unter allen unbekannten Gründen nach Osnabrück zu fahren, wo Gut und Böse zusammen auf dem alten Apfelbaum wachsen, den Wunsch hatte zu sehen, wo, in welchem Dekor, in welchen Straßen, in welcher Sprachmusik das Leben meiner Mutter und in der Folge das meine begonnen hatte, aufgerufen, gemeldet und dann vorgeladen zu sein durch das Wort jüdisch. Wo, in welcher Landschaft, in welchem Klima, bei welcher Gelegenheit oder Datum oder Jahreszeit ich vor meiner Geburt die Rechte verloren hatte. Die Rechte des Ichs, die Rechte, jüdisch zu sein oder nicht jüdisch zu sein, nach Wunsch, nach meinem Wunsch und Willen, wie es mir beliebt und wann es mir gefällt. Und jedes Mal, wenn sich das Wort präsentiert und mir sagt, du, sage ich ja. Ich kann nicht Ja sagen, selbst wenn ich in dem Augenblick eine Katze bin oder zwei oder ein Buch oder ein König oder eine Eichhörnchen, sage ich Ja, weil man antworten muss, den Schauplatz nicht verlassen darf, auf dem das Massaker wegen des Wortes aus Blutrünstigkeit und Hass stattgefunden hat, so wie du nicht aufhören kannst, Khmer oder Armenier zu sein. Oder man ist verpflichtet, zumindest die Jahrhunderte lang, in denen die Gespenster noch in Betrieb sind. Als ich also hingefahren bin, da war ich in der Woche davor nicht Jüdin. Ich war Burmane oder Burmanin und begann gerade eben antiimperialistisch zu werden. Aber bereits am Vorabend und am Morgen, Gare du Nord, habe ich gefühlt, dass ich mich als Jüdin nach Osnabrück begab. Das Wort erwartete mich. Du. Ich bin aufgestanden und gefolgt. Ich fuhr als Jüdin und auch als Nichtjüdin hin. Ich repräsentierte die beiden komplementären Aspekte, also als Jüdin gemäß und als Frau und Tochter und auch Jüdin als Tochter meiner Mutter aus Osnabrück. Und als Dichterin habe ich auf den Straßen und Bürgersteigen gelesen, was meine Mutter und Omi mir mit ihren eigenen Mündern nicht sagen konnten. Denn sie sind bei der Familie und beim Volk vereidigt und wagen nicht, den Eid zu brechen. Eine Unmöglichkeit, der die Literatur, die meine andere Familie und mein anderes Volk ist, ihre Rechte entgegenhält. Zum Beispiel das Recht, nicht zu verbergen, dass vor dem Apfelbaum von Mitgefühl und Grausamkeit jedes Menschenwesen, jedem Menschenwesen ein Wert gleich ist, solange es nicht seine Wahl getroffen hat.
Vielen Dank. Freuen Sie sich auf dieses Buch. Es wird in ungefähr 4 Wochen im Buchhandel erhältlich sein.
Und das andere ist bereits erhältlich.
Ja, Osnabrück gibt's. Und ist schon in 2. Auflage erschienen. Das kannst du von mir sagen. Dankeschön.
5 Minuten ein neues Bild.
Ja, wunderbar.
Wir brauchen nicht noch mehr Jobs.
Nein.
Oder?
Alles zusammen. Nein.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.